liebe Gemeinde, herzlich willkommen auf der Nostromo, bei den Nostromo-Gesprächen. Und diesmal fliegt die Nostromo nicht im virtuellen Raum, wie sie das so oft tut, sondern nimmt Gestalt an in Form meines Wohnzimmers. Und ich darf bei mir den Basti auf meiner Couch begrüßen, was mich ganz besonders freut. Hallo Basti.
Hallo Udo, schön hier zu sein.
Ja, das finde ich auch. Und wir hatten einen filmischen Anlass direkt am ersten Wochenende, wo du angekommen bist, uns zu treffen und im Kino zu vergnügen und nutzen diesen Anlass, um da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Ich habe es ja letztes Jahr schon getan, da hatten wir auch ein launiges Gespräch darüber, was so im Filmmuseum Düsseldorf passiert ist. Denn da gibt's jedes Jahr ein schönes kleines Festival, ein Filmfestival mit ausgewählten Perlen alter Tage. Und auch dieses Mal war es soweit und ich habe dich einfach mal zumindest einen Tag mit reingezerrt. War es traumatisch für dich?
Im Gegenteil, es war sehr unterhaltsam, auch wenn die Filme unterschiedlichster Qualität waren. Das kann man ja schon mal sagen.
Ja, doch. Der Sonntag war gemischt. Aber du hast doch den ersten Film verpasst am Sonntag.
Da war ich ja gerade noch auf der Autobahn nach Düsseldorf, einmal quer durch Deutschland, um Germanicus zu verpassen.
Ja, wirklich. Und Germanicus, da hast du auch was verpasst. Das war ein ganz besonderes Fest mit, wie heißt der gute Mann wieder? Rack Lewis.
Aber Udo, was für ein Festival ist denn das eigentlich, wovon wir hier sprechen?
Das Mondo Bizarre im Bahnhofskino um die Welt Festival. Mhm. Mondo Bizarre ist so eine Reihe, die gibt es immer einmal im Monat, außer in der Sommerpause. Die machen immer so ein schönes, launiges Double Feature. Und dieses Filmfestival steigt auch mit genau so einem Double Feature immer ein und dann gibt's halt einen Weekender quer durch alle möglichen Sparten und meist auch Genres, da ist irgendwie immer ein bisschen was dabei. Dieses Mal war der Freitag, wo ich selber nicht zugegen war, ganz im Zeichen von, ja, ich würde sagen, Kung Fu mit der Rache des Dr. Kung oder Kang, der mir genau gar nichts sagt, da habe ich garantiert was verpasst. Das Plakat sieht super aus. Und mit das Geheimnis der Todesschlange. Ja, ein bisschen schade. Hätte ich, glaube ich, beides auch noch ganz gern gesehen, aber diesmal war nicht alles drin. Aber dafür konnte ich zumindest vom Samstag und vom Sonntag einiges mit abgrasen. Und genretechnisch geht's da auch gleich los mit Abenteuer. Herrscherin der Wüste. Du hast dir das Plakat gerade auch schon angeguckt,
ne? Ich habe das Plakat gesehen, ja. Fantastisch.
War wirklich fantastisch und also ich war total erstaunt. Im Einstiegsgespräch wurde gesagt, dass es wirklich nur noch diese eine Kopie gibt, 35 mm. Und dass auch die gerade sehr im Begriff ist, sich aufzulösen, sich zu verabschieden. Und das hat man gar nicht so sehr gesehen. Vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle, da gab es ein paar Unschärfen und so ein paar Farbeffekte und so. Aber eigentlich sah der einfach ganz unfassbar gut aus. So ein Abenteuerfilm der alten Schule mit exotischen Tänzen und schmissiger Musik und auch wirklich einem ganz tollen Abenteuer und wie ich fand auch wirklich coolen Kulissen und Ausstattung, Kostüme. Es war alles eine recht wilde Reise und mir hat der total gut gefallen. Es war eine wirklich schöne Entdeckung. Alter Hammerstreifen, der hier, glaube ich, hierzulande gar nicht großartig veröffentlicht wurde. Zumindest nicht, dass mir gerade bekannt wäre, den man aber irgendwie aus Importprodukten der Hammer Studios, den man da ganz gut finden kann. Also eine schöne Reise in Technicolor-Farben, die echt Spaß macht, wenn man Abenteuer mag. Ja, das ist ein Genre, was hier doppelt vertreten ist. Den Germanicus am Sonntag hast du schon erwähnt. Der ist ja auch irgendwie Abenteuer. Der war allerdings eher auf die unfreiwillig komische Art ziemlich cool. Denn der hat mir wirklich viel Spaß gemacht im Sinne von, ich musste einige Male sehr laut lachen. Und ich glaube nicht, dass das indiziert war von den Menschen, die diesen Film gemacht haben. Weil die unglaubliche Monster aus Gummi und also auch ein Monsterkampf gegen eine Art Riesenechse, das hat mich total an Edward D. Wood Jr. erinnert. Man musste an Tentakel und Gedöns denken, ungefähr so. Mhm. Und trotzdem einfach irgendwie spaßig mit irgendeinem Muskelprotz, den ich, meine ich, auch noch nie gesehen habe. Zumindest nicht, dass ich ihn direkt erkannt hätte. Der Rack. Und ein anderes Genre, was wir auch doppelt vertreten haben, sowohl Samstag als auch Sonntag, ist Auto-Action oder Action mit vielen Vehikeln. Da haben wir einmal den Car Crash, der lief am Samstag. Mehr so eine Art Komödie, Action-Komödie, aber so viel Action war es am Ende gar nicht. Aber irgendwie hatte der eine ganz interessante Tonalität. Also der hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich fand den wirklich cool. Aber der war auch schon irgendwie anders als erwartet. Ich hätte da noch mehr wilde Verfolgungsjagden und noch mehr irgendwelche Crash-Autorennen erwartet. Das war gar nicht so viel. Im furiosen Finale so ein bisschen und einmal im Mittelteil. Aber ansonsten ist das eher so auf flapsige Sprüche, komische, markige Typen ausgelegt. Und irgendwie war eine ganz interessante Reise. Ja, und der Film, den wir heute mal ein kleines bisschen besprechen wollen, der ist der zweite. Na, wie heißt er?
Mad Mission 4 hier im deutschsprachigen Raum.
You Never Die Twice als deutschsprachiger Untertitel.
Genau, ist aus der Reihe, heißt eigentlich Aces Go Places.
Stimmt, Teil 4 einer fünfteiligen Reihe.
Korrekt.
Da wird gleich drüber zu reden sein. Im Festival gab es aber noch, samstagsabends kommt immer so der Hauptact, wo ich selber nicht zugegen war, weil ich den vor gar nicht so langer Zeit selber gesehen habe. Maniac, den kennst du bestimmt auch,
ja.
Oder?
Ja. Ja.
Ist ja auch so ein Klassiker, der in letzter Zeit ein Re-Release erfahren hat und dadurch irgendwie auch noch mal ein bisschen größer rausgekommen ist. Irgendwie hatte ich den Eindruck, der wurde dann einfach noch mal wirklich wahnsinnig viel geguckt. Und der natürlich absolute Highlight-Film des Wochenendes, 2071 Mutanbestien gegen Roboter. Basti, den kaufst du dir jetzt, oder? Hast du das Plakat schon bestellt?
Also das war einfach ein riesengroßer, hirnverbrannter Unsinn. Wir haben im Kino sehr viel gelacht über die unfreiwillige Komik dieses Films. Aber der Film war wirklich sehr schwer zu ertragen. Der war sehr zäh, der war sehr behäbig inszeniert, sehr lange Einstellung, wo eigentlich nichts passiert, sehr viele Expositionsdialoge, was grundsätzlich nicht verkehrt wäre, wenn man nur eine Kameraeinstellung hat und jede Person alles sagt, was sie tun wird, ohne es zu zeigen und ohne großartige Schauwerte. Das wirkte alles dann doch sehr, sehr, sehr langatmig. Hat nicht so viel Spaß gemacht, obwohl die Idee sicherlich schon ganz cool war. Und hier und da gab es auch ein paar nette unfreiwillige Gags, aber im Großen und Ganzen war das ein Riesenmurks war das. Und am witzigsten fand ich, dass Laszlo Kovac und Wilmos Zsigmond hier tatsächlich die Kamera gemacht haben. Mhm. Und hätte man mich vorher gefragt, na, wer hat hier die Kamera? Ich hätte das niemals, hätte ich dir das sagen können, dass sie das hier getan haben. Also
im Leben nicht.
Nee. Also fast schon vergessenswert. Ich glaube, du hattest es mit einer TOS-Folge verglichen und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die schlechteste TOS-Folge, mir fällt jetzt bloß im Jahr des Goldenen Vogels oder des Roten Drachens oder irgend sowas fällt mir ein, die ganz fürchterlich ist, aber selbst die hat mehr Action und mehr Esprit und Charme als dieser Film. Leider, leider. Aber wir haben es wenigstens gesehen und konnten es jetzt als Zahl bei Letterboxd jetzt mit hinzufügen, als gesehenen Film.
Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn der Film versucht hat, absichtlich witzig zu sein, also das waren die schlimmsten Momente, wirklich. Dieser eine Comic-Relief-Charakter hat mich fast zur Weißglut gebracht, spätestens als er das dritte Mal seine markige Zeile sagt mit dem dicken Hund.
Ah, oh, das Mann. Ist ein dicker Hund, ja.
Ich wollte ihn einfach nur noch würgen. Aber zumindest muss man sagen, ich fand ein, zwei Ausstattungsmomente ganz interessant. Also ich fand einmal dieses erste Labor ganz cool mit diesem Durchgang und ich fand auch später das, wo die Hände und die Augen, also von diesen Robotern, also so die Fabrik quasi, das fand ich auch irgendwie ganz cool. Aber das reicht natürlich nicht, um so eine schlechte Doppelfolge nicht TOS interessanter zu machen. Ja.
Ja, also war nett, aber werde ich nicht nochmal sehen.
Nee. Und gerade nach dem wirklich richtig guten Germanicus und dann vor dem auch auf jeden Fall sau interessanten Mad Mission 4, von dem ich gar nicht viel erwartet hatte, aber also gerade da in dieser Mittelposition ist der dann, da hat er ganz schön, da ist der abgestunken, wie man so schön sagt. Dementsprechend reden wir nicht weiter über die Mutanbestien, sondern schnappen uns lieber die Mad Mission. Hast du schon andere Mad Mission Filme gesehen, Basti?
Nein, überhaupt gar nicht. Und als ich ich habe mir das Programm vorher auch wirklich nicht nochmal angeschaut.
Das ist gut.
Ich habe einfach nur gesagt, so, das machen wir jetzt. Ich gucke mir jetzt zwei Filme, das schaffe ich noch an dem Sonntag nach 5 Stunden Autobahnfahrt. Und habe es mir einfach nicht angeschaut und gucke mir ganz kurz das Kinoplakat an. Konnte mir nichts drunter vorstellen, also wirklich überhaupt nichts. Und das Schöne war aber eigentlich, dass ja vor jedem Film läuft ja immer so ein bisschen Retro-Werbung. Oh, also wirklich so alte von Zigarettenmarken, irgendwelche total verrückten Werbespots, wo man sich denkt, lief das wirklich? Und da lief von, ich glaube, Mad Mission 3, kann das sein, der Trailer?
Ich glaube, es war die 2.
Oder die 2.
Ich meine, es war Mad Mission 2,
und der da lief, ja. Waren ja auch schon herrlich bekloppt, da ist immer schon gut eingestimmt worden. Oder diese die Motorradbande, wie hießen die nochmal, dieser Film?
Oh, das war auch gut, ja. Oh. Ja, Titelhänger, kann ich gerade nicht sagen. Genau. Aber das sah auch richtig gut aus. Irgendwas mit Hongkong?
Ja.
Die Trailer sind immer ganz, ganz wunderbar. Schöne Auswahl.
Ganz genau. Und da hat man schon so ein bisschen so, ist man so ein bisschen so reingekommen schon in dieses spaßige Hongkong-Action-Klopper. Feeling. Ja, und da ging eigentlich relativ unvermittelt für mich, ging eigentlich schon der Film los. Am Anfang nicht sicher, ist das jetzt der nächste Trailer. Aber nein, da ging das schon los. Und ja, ich freue mich sehr über dieses wahrscheinlich sehr launige Gespräch, passend zu diesem sehr launigen Film.
Vielleicht schnappst du dir mal eben die Zusammenfassung, dass die Zuhörer zumindest eine Idee davon kriegen, worum es sich handelt. Denn du hast mich ja im Vorgespräch schon gefragt, ob ich nicht doch die Zusammenfassung aus dem Kopf machen könnte. Und ich krieg das, glaube ich, nicht hin. Denn also das, man muss schon sagen, dieser Film hat ein wirklich durchgetretenes Gaspedal. Und dafür, dass es eigentlich eine Actionkomödie ist, passiert dann doch eine ganze Menge.
Vielleicht ganz kurz für die, die da jetzt hier eingeschalten haben, die wissen, warum sie eingeschalten haben. Das wird eine Folge sein, die wahrscheinlich nicht so hart geklickt wird und wahrscheinlich von den Leuten geklickt wird, die in diesen Filmreihe in dem Fall schon lange leben. Und ich lebe damit jetzt ziemlich genau 2 Tage. Und die Reihe ist ja nur jetzt nicht sehr unbekannt, zumindest in Fachkreisen. Du hast vorhin schon gesagt, sind die eigentlich 5 Teile. Wir haben den 4. Teil geschaut.
Sie.
Und wir haben es ja auch mit einem tonalen Shift auch zu tun. Das sollten wir vielleicht mit erwähnen. Also die anderen davorgehenden Teile waren schon etwas klamaukiger als der hier. Und ist auch wirklich so als Parodie auf James Bond angelegt gewesen und auf die ganzen Jackie Chan Filme.
Ja.
Also das so zumal erstmal als Vorverständnis für diese ganze Reihe. Man muss die anderen aber nicht unbedingt gesehen haben, um diesen Film hier genießen zu können. Also ich finde, der kann komplett für sich alleine stehen. Dass jetzt nicht alles zusammenhängt, hatte nicht das Gefühl, jetzt irgendwas vermissen zu müssen in irgendeiner Art und Weise.
Überhaupt also
mir fehlte
nicht,
kein Vorwissen. Da kann man einfach so einsteigen, das war ganz gut. Ja, Zusammenfassung.
Sie.
Ich verlese mal hier von MoviePilot und werde hier den ein oder anderen Fehler doch gleich ein bisschen korrigieren. On the fly, also wenn ich ein bisschen haspel, seht's mir nach. Professor Ernest Bright hat eine unglaubliche Erfindung gemacht. Ein Kristall, ein Prisma, mit dem man aus normalen Menschen unbezwingbare Muskelmänner fabrizieren kann. Leider hat sein verbrecherischer Assistent den skrupellosen Mr. H. über diese revolutionäre Erfindung informiert. Mr. H. ist entschlossen, den Kristall in seine Gewalt zu bringen und sendet seine Killer aus. Professor Bright kommt ums Leben. Sam und seine Tochter Sally können mit dem Prisma entkommen. Sie bitten ihren Freund Cody Jack um Hilfe. Aber Mr. H. gibt nicht zu schnell auf. Punkt, Punkt, Punkt.
Wieso eigentlich Mr. H? Also ich hab in mehreren Datenbanken nachgeguckt und der Schurke heißt doch, also der wird hier immer nur The Boss genannt.
Genau, der wird The Boss genannt.
Ja, da fangen die Probleme schon an. Und der mir bekannteste übrigens, der einzige Mensch, mit dem ich direkt matchen konnte und wo man auch die Rolle, die er hier spielt, schon gesehen hat. Denn sage und schreibe, Ronald Lacey wiederholt seine Rolle aus dem ersten Indiana Jones, seine Schurkenrolle, mit exakt gleichem Outfit, mit der Verletzung an der Hand, mit allem drum und dran. Das war eine Überraschung für mich, da war ich nicht drauf vorbereitet. Dementsprechend ein Mensch in dieser Produktion, den ich zuordnen konnte und kannte, was ich ansonsten nicht über viele Personen, die hier beteiligt sind, so sagen kann.
Es gibt ja hier noch jemanden, der hier zumindest einen kleinen Gastauftritt hat, nämlich als Professor, diesen Cameo-Auftritt, ja. Der Roy Cho. Das ist doch der Laoche aus dem zweiten Indiana Jones-Film.
Ach, siehst du, ja, stimmt. Stimmt.
Genau. Aber da sind wir eigentlich schon bei Cast und Crew. Mhm. Ihr könnt es mal versuchen durchzurattern. Seht es uns nach. Also ich persönlich kenne jetzt nicht so viele von den ganzen Menschen hier. Ich habe das hier wirklich gerade zum ersten Mal entdeckt. Und für die Leute, die da draußen schon länger mit den Filmen leben, es gibt den Pardo, wenn wir euch zu sehr rumunken. Okay, also mitgespielt als King Kong, Sammo Hung Kid. Ja, man sieht eben halt auch, das muss ich auch noch dazu sagen, die machen ja auch alle ihre Stunts ja auch selber zum Großteil. Ja. Und man sieht eben halt auch wirklich an, was das für ein krasser Typ halt auch einfach ist. Also das macht echt Spaß. Und er hat mich tatsächlich auch sehr häufig auch in seine Mimik und Gestik an Jackie Chan erinnert.
Ja,
und das ist auch. Ja auch beabsichtigt gewesen. Mhm. Dann haben wir Karl Marker, der den Albert O spielt oder wie man den Cody Jack sozusagen im Deutschen, also die Anspielung auf Kojak. Der Karl Marker, der hat hier auch das Drehbuch mitgeschrieben. Da werden wir bestimmt noch das eine oder andere Wort verlieren müssen über dieses Drehbuch.
Ja.
Sally Ye als Sally, auch sehr schön. Selvi Cheng, das müsste dann die Frau sein von dem Albert Yu als Inspektor Nancy Ho.
Ja, genau, richtig. Hm.
Du hattest es schon gesagt, Ronald Lacey spielt hier den Boss. Dann haben wir hier noch diese Henchmen, die finde ich auch noch ganz, ganz, ganz spannend.
Die sind cool, ja, richtig.
Das ist einmal der Peter McCauley.
Bei dem ich auch so durch die Filmografie durchgucke und auch definitiv nichts gesehen habe. Aber der hat so ein markiges Gesicht, ist eigentlich ein Gesicht, was man sich, glaube ich, wirklich merkt. Wirklich cooler Typ. Irgendwie.
Und dann haben wir hier noch Walter Sobchak oder in dem Fall Onno Böli oder Bili. Mhm. Der spielt den etwas, den bärtigen, mit Sonnenbrille tragenden, mit der Bud Spencer-Stimme.
Ich wollte gerade sagen, er spielt auch Henchman. Wirklich den Bud Spencer-Typen, so von der Art her.
Genau, und in weiteren Nebenrollen haben wir noch Sek Kin, Kwang Taking und Walter Zotadwa.
Ja, wie gesagt, ich kann hier gar nicht viele Gesichter zuordnen, aber hier, du hast den Roy Chow erwähnt, der ist ja auch noch bekannt aus Bloodsport, siehst du, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, schön.
Genau.
Ringo Lam, der Regisseur, sagt dir da die Filmografie irgendwie was?
Also als als der Oliver Nöding war
genau,
so,
genau.
Die Anmoderation gemacht hat und den Namen angekündigt hatte, Ringo Lam, da klingelt es bei mir. Mhm. Und dann hat er ein bisschen was erzählt und musste wirklich feststellen, ich habe sehr viele Filme auf meiner Watchlist,
ja.
Aber tatsächlich noch gar keinen gesehen. Das war gestern mein erster Ringo Lam-Film.
Das geht mir auch so. Ich habe nämlich auch diese ganzen Sachen auf der Watchlist hier mit dem Jean-Claude Van Damme. Da hat er schon ein paar von gemacht. Maximum Risk, Replicant, In Hell, solche Sachen. Also schon Dinge, die man irgendwie alle mal gerne gucken will. Aber es ist auch bisher mein einziger, den ich tatsächlich gesehen habe.
Ja, und City on Fire, den wollte ich ja wirklich schon sehr lange schauen mit Joey und Fett, ganz jung. Da bin ich sehr gespannt, weil das kann ich schon mal sagen. Also so rein actionseitig und die Inszenierung, das war schon oberste Liga, kann man schon mal sagen.
Das stimmt. Du hast erwähnt, wer es geschrieben hat.
Karl Marker, genau.
Der Karl Marker, der zweite Hauptdarsteller. Dann haben wir noch erwähnenswert den
Sander Lee.
Aber warum denn Additional-Fotografie?
Das hatte ich nicht rausgefunden, aber bei IMDb wird er als Kameramann aufgeführt.
In Ordnung.
Genau, also wir haben hier Sander Lee. Der hat auch schon A Chinese Ghost Story hat er gemacht.
Mhm.
Das war ein Jahr später. Und der wird hier tatsächlich als Additional Kamera aufgeführt. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Die Kameraarbeit es ist schon ganz schön beeindruckend.
Finde ich auch.
Die da abgespult haben.
Finde ich auch.
Also absolut. Lichtsetzung war jetzt vielleicht nicht die Stärke des Films.
Nö.
Auf gar keinen Fall. Aber dass die Action sauber und fluide funktioniert und dass der Film sich sehr hochwertig angefühlt hat und teilweise eher wie ein gut produzierter 90er-Jahre-Film eigentlich aussah und nicht wie Mitte 80er. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, 86 sind wir hier, ne?
Genau. Ja. Vielleicht noch Randnotiz, der Film ist komplett sozusagen im Arri-Labor entstanden, mit den Filmen, mit den Kameras, mit den Linsen, sozusagen so ein Arri-Vorzeige-Prestige-Projekt. Mhm. Das gab es damals auch schon bei Das Boot, da haben die den Kameramann, wie heißt der Kameramann da, Das Boot, der auch mit Verhoeven immer zusammengearbeitet hat bei Starship Troopers, Jost Vacarno. Mhm. Genau, die hatten den damals auch ausgestattet. Die haben so ein paar Prestige-Projekte, wo die ganz genau wissen, eben halt, hier können wir mal in neue Kamerasysteme rein investieren und die sozusagen, das ist wie eine Werbeveranstaltung, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Und das sieht man eben halt auch hier. Also das ist ein riesengroßes Schaulaufen an Technik, das kann man wirklich sagen. Und dafür bietet sich natürlich so ein Film an. Und ganz faszinierend und fantastisch. Aber dazu werden wir noch zu sprechen kommen.
Ich finde auch, man kann da direkt schon mal den Elefanten auf den Tisch stellen. Für mich die zwei Hauptdarsteller dieses Films in der deutschen Fassung, so wie wir das geguckt haben, sind zum einen die Action und die Stunts, was wirklich also ich war überhaupt nicht vorbereitet bei einem vierten Teil einer Reihe. Mhm. So, ich kenne die anderen Teile jetzt auch nicht. Ich bin also auch vollkommen blauäugig und unbeleckt hineingeraten. Und ich fand es ganz unfassbar gut für einen vierten Teil von einer Reihe. Das habe ich nicht erwartet, dass das so gute, spannende, toll gemachte, rasante Action ist. Also wirklich, da war ich hochgradig erstaunt. Mhm. Und dann haben wir Hauptdarsteller Nummer zwei, nämlich eine ganz unfassbare Schnoddersynchro, sowohl was Stimmen angeht, als auch die Inhalte, die markigen Sprüche, teilweise auch, wie man das aus diesen Zeiten eben kennt, an Stellen, wo auch manchmal die Leute die Lippen gar nicht bewegen oder so, wo halt einfach nochmal ein Spruch rausgehauen wird, nochmal irgendwie. Allein dieser Spruch am Ende. Also es gibt da so viele Dinge zu entdecken, alleine nur, wenn man auf so einen Schnodder-Synchro-Quatsch steht. Ich stehe ja drauf.
Arne Elsholz hat hier die Dialogregie geführt.
Jupp.
Und er hat seine ganzen Buddies wieder mit eingeladen. Alles, was Rang und Namen hatte. Thomas Danneberg ist mit dabei. Mhm. Arne Elsholz spricht ja dann auch den King Kong hier. Und also man muss wirklich sagen, also man muss auch diese ganzen blöden Sprüche kommen. Also ich musste vorhin so kurz reinlesen, wollte noch ein paar Zitate nochmal zusammentragen, aber hey, was hängst du hier so rum? Ja, ich bin halt ein Faultier. Und das kommt einfach unvermittelt in diesem Film. Das ist nur eine ganz kurze Stelle und dann kommt der nächste platte Gag. Ob die nur sprechen oder nicht, spielt keine Rolle, da wird einfach nur drüber gemäht. Und ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ich habe keine Ahnung, wie es im Original ist. Es soll ja auch sehr witzig und überdreht und überzeichnend ja alles sein.
Ja.
Von daher kann ich dazu nichts sagen. Also wer da was weiß, kann es uns ja gerne mal sagen, wie witzig das dann im Original ist. Aber ich hatte da wirklich echt meinen Spaß. Und das Schöne war ja, wir haben das Ganze im Kino gesehen und mit ganz vielen anderen Menschen zusammen. Und wir haben alle dann doch recht viel gelacht dann halt bei diesen ganzen blöden Sprüchen.
Definitiv. Und ich glaube, das hat den Film auch direkt noch ein bisschen aufgewertet. Also das ist so eine Art von Film, wo, finde ich, so eine Schnodder-Synchro auch ihren Platz verdient hat. Also gerade in den Zeiten, ne, in den 80ern war das ja wirklich viel gang und gäbe, dass so eine Synchro rausgehauen wurde. Und also mir macht das wirklich Freude. Auch wenn das natürlich auf so eine Dauer eines Films von irgendwie anderthalb Stunden, kann das auch anstrengend sein. Ne? Es gibt immer so den einen Part, wo man merkt, boah, das ist einem jetzt in so einem Dauerfeuer um die Ohren geblasen worden, wie du es gesagt hast, da jagt ein Spruch den nächsten, es hört nicht auf, es gibt sehr, sehr wenig Pausen zum Durchatmen, sowohl was die Action angeht, als eben auch was die Sprüche angeht, und irgendwann ist man vom Kopf her, wenn man das Ding zum ersten Mal sieht, auch einfach total fertig mit der Welt. Es ging mir so im Anfang des letzten Drittels, würde ich mal sagen, da hatte ich so einen richtig fiesen Durchhänger, wo ich dachte, boah, mein Kopf platzt gleich. Das ist einfach zu schnell, zu viel von allem. Und dann habe ich mich aber wieder gefangen. Ging es dir da auch so?
Ja, also mir ging es auch so, dass gerade wirklich das letzte Drittel habe ich dann gemerkt, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen satt und müde von dem Ganzen. Mhm. Dann gab es auch einen ganz kleinen tonalen Shift zum Schluss. Den hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht. fand ich. Und das war in seinem wirklich sehr übersteigerten Finale, was mir dann schon echt eine Spur dann hat, echt zu viel. Ich mochte diese ganze Art, wie der Film so von einem Setpiece zum nächsten sich irgendwie hangelt und teilweise überhaupt keinen Sinn machte. Dann ist gar keine Zeit zum Nachdenken, warum die jetzt eigentlich irgendwo sind, warum die jetzt irgendwo hin müssen, warum die Bösewichte jetzt dorthin gehen und den entführen, wie die überhaupt da drauf kommen und all so eine Zusammenhänge, weil der Film halt einfach so wahnsinnig schnell Fast-Pacing ist. Mhm. Und aber zum Schluss dann eben halt, um das Finale dann aufzubauen, da hatte mich dann kurz verloren. Nichtsdestotrotz aber hat er es geschafft, also der Schluss schon alleine sagt, okay, das Böse ist besiegt und jetzt reiten wir sozusagen in den Sonnenuntergang dieser Schnittabfolge. Mhm. Wir sind im Flughafen, steigen ins Flugzeug, Umschnitt, Flughafen ankommen, da gibt es noch einen blöden Witz über Dr. Zhivago, Freeze Frame und das war's.
Da wussten sie auch so, jetzt muss der Film auch vorbei sein. Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich dieses Tempo. Du sagst es, man hatte gar keine Zeit nachzudenken und eigentlich müsste man sich 1000 Fragen stellen. Alleine am Anfang, in der Zusammenfassung stand ja was von, dass dieser Professor dieses Verfahren entwickelt hat. Aber man hat ja dieses ominöse Prisma und alleine schon, ich kam aus diesem Film und irgendwann sprang mein Kopf wieder an und fragte mich, wo kommt dieses Prisma denn bitte eigentlich her? Wurde das jemals erklärt? Kam das in einem Nebensatz? Kam das in einem Hauptsatz? Das ist mir so um die Ohren geschossen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ist das, wo kommt das Prisma her, was aus Menschen Supermenschen machen soll? Dann kam direkt die nächste Frage, worin bestehen denn dann die Supermenschen? Man sieht ja diese eine Szene, wo er zu so einer Art Supermensch wird, in Anführungszeichen. Ich hatte erwartet, die können irgendwie Laser aus den Augen schießen oder sonst irgendwie was. Aber also richtig super war der dann eigentlich nicht, oder?
Genau, und wie kann man die denn kontrollieren? Weil zum Schluss konnte man den ja dann zum Beispiel auch nicht kontrollieren.
Nee. Und zerstörbar war der jetzt auch nicht.
Auch nicht, genau. Also das hat nicht so viel Sinn ergeben, wie viele andere Dinge da eben halt auch nicht. Das Eishockeyspiel war auch einfach eine Szene, die rangeklatscht ist. Die hatte keine weitere Bedeutung für diesen Film.
Es war einfach mal eine schöne Klopperei.
Oder die Autoverfolgungsjagd, die auf dem Dach endet, wo die ganzen Villains ankommen, inklusive dem Bösewicht, und die dann stellen und der Supervillain sagt dann einfach, okay, fahr mit dem Auto einfach rüber auf das andere Dach halt. Und wenn du es geschafft hast, dann, was war da nochmal?
Das weiß ich auch nicht so genau.
Und dann sind sie drüben angefahren, sind in diese Küche da halt reingedonnert und das war ein mega krasser Stunt. Aber der war für nichts anderes da, als dass man das eben halt getan hat.
Aber es war eine wahnsinnig gute Szene. Ich bin froh, dass sie es getan haben, aber Sinn hat es überhaupt nicht ergeben. Und wo kamen diese ganzen Superschurken mit ihren ganzen vielen Autos denn plötzlich eigentlich her? Die waren vorher überhaupt nirgendwo, waren die. Die waren plötzlich einfach da und diese Art von Superschurken in diesen Klamotten sieht man auch später niemals wieder. Die sind nur der Show wegen da. Aber das macht es vielleicht dann eben auch aus.
Genau. Also man kann ja wirklich sagen, der Karl Marker, der hat sich dann gedacht, wir suchen uns ein paar schöne Setpieces raus, wo wir schöne Action machen können. Und ob das jetzt einen Sinn ergibt oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil dafür ist der Film ja nicht da, um Sinn zu ergeben. Nee. Und das merkt man eben halt auch. Und der Plan geht, wie gesagt, auch in den ersten zwei Dritteln geht er eigentlich ganz gut auf. Da sind auch wirklich echt lustige Sachen drin, wie zum Beispiel diese Helikopterverfolgungsszene.
Die mit dem Boot?
Die mit dem Boot.
Oh, die war super, die war wirklich, wirklich super.
Und also, wie dann dieser Helikopter dann an diesen Felsen zerschellt und explodiert, mehrfach. Und vor dem Wasser aufschlägt und nochmal explodiert. Und was passiert dann, Udo?
Und dann fliegt auch noch das ganze Wasser in die Luft. Das war so geil. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es war ganz wunderbar. Der ganze Kinosaal hat gebrüllt. Und das mit Recht. Die wussten schon genau, was sie da drehen. Die wussten schon genau, was sie für einen Quatsch da machen. Und es funktioniert. Hey. Und die hatten sogar eine Action-Szene mit drin. Da ist mir das Blut kurz in den Adern gefroren. Ich muss wirklich sagen.
Also mit dem, den wir uns unterhalten haben, wir haben das alle gesagt. Also das war wirklich, boah.
Das war der blanke Horror. Vielleicht auch, weil wir irgendwie alle Eltern sind, ne? Aber das ist eine Szene, wo ein Kind vom Dach fliegt und jetzt wirklich kein altes Kind, ich kann das Alter gar nicht genau sagen, vielleicht so 6 oder sowas.
6, 7, ja.
Irgendwie was in dem Bereich, fliegt vom Dach und hängt an so einer Strippe und rutscht immer mal ab und fällt weiter runter. Und ganz ehrlich, das ist so geil gemacht, das war so toll. Ich hatte richtig Schiss um dieses Kind und ich fragte mich an manchen Stellen auch, wie zum Teufel haben die das gedreht?
Ich fand die Szene insgesamt wirklich sehr spannend, habe da mitgefiebert. Aber was man natürlich die ganze Zeit gesehen hat, dass an bestimmten Stellen dann eben halt, also gerade was Totalen sind, das waren Jungschauspieler zum Beispiel. Das haute von den Proportionen natürlich nicht hin. Dass man aber in den Naheinstellungen gesehen hat, dass es trotzdem dieses Kind war. Die hat man aber nicht nur Totale gesehen. Das heißt also, hängt irgendwo mit einer Rückprojektion oder irgendwas anderem halt, aber auf gar keinen Fall da wirklich. Aber die Immersion hat funktioniert.
Ja, total.
Für mich war das wirklich so, wie als würde jetzt dieses Kind da tatsächlich da an diesem Wolkenkratzer da hängen, am Bein mit so einem was war das, Kabel oder was gebunden. Genau. Und
ja, so ein Fernsehantennenkabel irgendwie. Und meine Güte, ich hatte richtig Schiss in der Buchse. Also das war krass. War eine richtig krasse Szene, die emotional ordentlich Impact hatte irgendwie. Habe ich nicht mit gerechnet. Also im Gegensatz zu so einem Blödelquatsch wie dieses Eishockeyspiel. Ne? Damit habe ich gerechnet. Genau mit sowas. Einfach zwei Eishockeymannschaften und das war auch noch die Hongkong-Polizei gegen Interpol.
Ja, genau. Ja, ne?
Die am Ende überhaupt kein Eishockey spielen, sondern sich eigentlich gegenseitig nur auf die Fresse hauen wollen und auch tun. Äußerst unterhaltsam, macht überhaupt gar keinen Sinn, aber man guckt dazu und denkt sich ja irgendwie schon spaßig.
Obwohl ich muss sagen, also das hat mich tatsächlich gelangweilt. Also das Eishockeyspiel, das hat mich weder abgeholt, von der Inszenierung her, als auch von diesem Humor, der war drüber. Das hat mir nichts gegeben. Es fühlte sich für mich auch wie so ein Fremdkörper in diesem Film, an diese Szene.
Das war es auch, definitiv. Mhm. Es war so ein völliges Fragezeichen, Marke, was macht das denn jetzt gerade hier? Warum ist das da? So, und es hat auch im Verlauf, es hat ja auch zu nichts geführt, außer dass die beiden Typen sich wieder treffen, ne? Aber gebraucht hätt's das jetzt so nicht. Aber ich dachte auch an dem Moment, weil es ja auch der erste Moment ist, wo die beiden wieder so als Duo auftreten, vielleicht war das auch ein Verweis oder irgendwie eine Art Verweis auf die Chemie der Filme davor. Vielleicht fehlt uns da auch einfach ein bisschen Vorwissen aus den ersten Teilen. Vielleicht kommen da häufiger solche Blödel-Szenen, wo die beiden immer wieder zusammen was machen, weil irgendwie ging es ja auch darum, dass er sich dann noch in die Montur schmeißt und seinem Kumpel da irgendwie hilft und der dafür dann halt diesen Koffer und dieses Prisma dann übernimmt und so. Also ne, auf die Schiene vielleicht. Mhm. Ich muss die anderen Teile nachholen, definitiv.
Das werde ich auf jeden Fall auch machen.
Jupp.
Und ich glaube, noch so einen Rückbezug hat man dann bekommen. Und das fand ich fast mit die witzigste Szene im gesamten Film. Also ich musste wirklich schallend auflachen, wie auch da kein Zeh-Kino-Saal, als sich unser Cody Jack die Standpredigt vom Captain abholt.
Oh ja.
Im Büro und er dann den Cody Jack dann aus dem Büro rauszitiert und Cody Jack sagt, das ist mein Büro.
Das war wirklich großartig,
die ganze Szene auch wirklich so aufgebaut ist, als könnte man das halt denken, aber es war ganz fantastisch. Und der blödelte aber auch wirklich auch die ganze Zeit rum. Danneberg hatte in dem Fall auch immer den gleichen Running-Gag, nämlich mit diesem Wörterverdrehen immer. Das nutzt sich natürlich dann irgendwann schnell mal ab. Am Anfang fand ich es noch witzig, dann irgendwann war es wirklich sehr verbraucht.
Ja, und auch sehr flach manchmal. Also es gab schon ein paar Dinge, wo man dann gemerkt hat, boah, hier funktioniert es jetzt mal nicht so richtig. Ja.
Ja.
Aber Danneberg mit einer interessanten Klangfarbe dieses Mal, finde ich. Also der hat nicht so gesprochen, wie Danneberg wie üblich spricht, sondern als hätte der noch irgendwie ein Stück Holz im Mund oder sowas. Irgendwie noch so ein, irgendwie was Eigenständiges.
Mich erinnerte das an, wie hieß er denn, der italienische Comedian aus den 70ern, 80ern.
Um Himmels Willen.
Das Pendant zu der große Blonde hier. Celentano. Meine Güte. Wer es weiß, in die Kommentare reinhauen.
Ja, danke, rettet uns.
Rettet uns, aber an den erinnere mich, weil der hat Danneberg den ja auch synchronisiert.
Oh ja, okay.
Und da hatte der auch genau diese Akzentuierung, diesen Das kannte ich schon und das klang noch dichter irgendwie noch an Terence Hill halt ran, aber wenn du irgendjemand erzählst, dass das Standard-Synchronstimme von Schwarzenegger ist, ja. No way, also hat man gesehen, wie wandlungsfähig der ist, aber man als alte Synchro-Eule, da hört man dann doch den Dannenberg dann schon raus.
Ja, ist auch eine Stimme, vermisse ich sehr in der heutigen Landschaft. Schade, dass er weg ist, aber wirklich, er hat uns so viel tolle Dinge gesprochen, so viele auch wirklich immer wiederkehrende und bleibende Rollen, so viele große Leute, die er vertont hat. Das ist schon wirklich ganz besondere Stimme der deutschen Filmgeschichte. Das muss man ganz klar sagen. Dannenberg, wirklich toll.
Aber auch Elsholz.
Ja, definitiv.
Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, mir fällt wirklich echt ums Verrecken, um in der Sprache des Films zu bleiben, nicht mehr viel ein, was ich jetzt zu diesem Film eigentlich noch sagen könnte.
Doch, ich will noch gerne über das Finale sprechen. Wie hatte ich das Finale abgeholt? War ganz ehrlich, ich finde ja immer, so ein Actionfilm, der steht und fällt nicht mit dem Finale, ne? Aber es ist immer die Frage, kriegt ein Actioner das hin, im Finale wirklich nochmal einen draufzusetzen oder so ein besonderes Setpiece reinzukloppen, dass das gut im Gedächtnis bleibt und irgendwie als besonderes Alleinstellungsmerkmal da steht. Und ich finde, das schaffen interessanterweise viele Actioner nicht, die eher ihr Potenzial im Mittelteil entfalten. Wie ging's dir hier mit dem Finale?
Ich fand das Finale tatsächlich im Vergleich zum restlichen Film eher schwach. Da war zwar einer der beeindruckendsten Stunts, die ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe, nämlich die menschliche Fackel, also der Karl Marker, der da der halbe Körper gebrannt haben muss. Der Stunt, der war schon wirklich echt ganz schön krass, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ich fand diese Halle, wo das da drin war, also dieses was war das? Keine Halle, das war Labor oder irgend sowas.
Das sollte eine Art Labor sein, ja.
Ganzen bunten Lichtern, futuristisch, Cyborg-mäßig alles. Das fand ich alles zu drüber. Das war alles nicht zu Ende gedacht, wie vieles bei dem Film nicht zu Ende gedacht war, aber dadurch, dass sich die Tonalität und die Erzählgeschwindigkeit ein bisschen geändert hat, hat man dann doch schon gemerkt, du bist hier an einem Set. Man hat gemerkt, dass die gar nicht so viel Platz und Freiraum hatten, wie sie das sonst immer draußen haben, wenn da die Action ist. Also die sind schon ein bisschen limitiert. Naja, und die sind natürlich auch an ihre Grenzen, an ihre schauspielerischen Grenzen halt auch einfach gekommen. Mhm. Wenn das Drama da auf einmal mit Einzug einziehen soll. Also das hat nicht funktioniert, gar nicht. Das war nett, aber mehr eben halt auch nicht. Also das war eher so ein, hätte es in meiner Welt nicht gebraucht. Also das hätte man mit dem diesem krassen Flugverfolgungsjagd zum Beispiel hätte man das enden lassen können. Oder diese verrückte Verfolgungsjagd mit dem Auto zum Beispiel, die man da an Anfang reingeknallt hat. Also und zumal wir ja gerade am Anfang ja schon dieses verrückte Wissenschaftler-Office schon hatten, ganz ehrlich, hätte man zum Schluss nicht nochmal wirklich gebraucht. Wie siehst du
es? Es geht mir ganz genauso. Mir ist auch aufgefallen, ich fand das Finale wirklich, gerade im Vergleich zu den wirklich tollen Set-Pieces vorher und zu den tollen Action-Pieces vorher und auch zu dem richtig guten Einstieg. Ich fand den Einstieg richtig stark mit diesem dann recht schnell verwundeten Professor mit dem Gag mit dem Messer und dem Auto und so weiter. Das fand ich fantastisch, wirklich toll. Und also so toll steigt der Film nicht aus. Also wenn man von dem Abschlussspruch mal absieht. Das ist wieder super. Aber das Finale selber unterwältigt ein bisschen außer in Stunt-Richtung. Ne, du hast das mit dem Feuer erwähnt. Und da gibt's auch so ein, zwei Sprünge, die richtig cool sind, die wirklich toll gemacht sind. Und für mich glänzt auch hier wirklich der Indiana Jones Bösewicht. Ich sehe den Mann einfach in dieser Rolle wahnsinnig gern. Ich finde, der hat eine so besondere Aura. Der hat sowas richtig Gemeines und Fieses und trotzdem irgendwo einen Hauch von Augenzwinkern drin, wo man merkt, es steckt irgendwie in diesem Schauspieler was Sympathisches mit drin. Ne? Und das hat mir viel Freude gemacht, gerade auch im Finale. Aber eben ansonsten, ich fand die Halle ziemlich dröge. Ich fand den Schauplatz ziemlich dröge. Mhm. Und na, obwohl, eine nette Sache fand ich noch, wie dann endlich die Riesenwumme zum Einsatz kommen durfte. Dass dann endlich diese Wahnsinnsmörderpuste endlich doch zum Einsatz kam. Das Bonuspunkt. Kleiner, feiner Bonuspunkt, aber ansonsten nein. Auch das ist hier so ein Fall, wie ich vorhin gesagt habe, wie es immer mal wieder ist, gerade auch bei den Actionern ansonsten, jetzt nicht bei dem hier, sondern ansonsten so aus der B-Reihe oder so, da wurde das Pulver auch oft im Mittelteil eher verschossen. Das ist hier eigentlich auch so. Aber gut, das ist jetzt Meckern auf wahnsinnig hohem Niveau, weil das, was im Mittelteil da verschossen wird, da schießen sie halt auch richtig. Also gerade die Szene mit dem Helikopter, das ist wirklich, das ist so eine Sahnehaube. Das ist wirklich so eine Sahnehaube. Das ist eine Action und auch eine komödiantische Leistung, die macht einfach nur tierisch Spaß. Ich muss sagen, Mad Mission kriegt mich. Ist eine Reihe, ich habe jetzt Bock. Ich habe Bock auf mehr, auf die anderen Teile, auch auf das, was danach kommt. Mich interessiert auch bei Teil 5, wie die Tonalität sich da entwickelt. Finde ich auch nochmal spannend. Mir wurde zugetragen, die Filme sind aktuell in einem größeren Streaming-Dienst mit drin. Ich werde da mal Ausschau halten.
Das geht mir genauso. Ich hatte damals vom Markus Köhler hier Erstkontakt. Der hatte mir hier Ninja, die Killermaschine, ja empfohlen.
Oh ja.
Und diese dreiteilige Reihe hier von Canon. Und ich hatte den ersten und den dritten gesehen. Und der dritte ist ja nun wahnsinnig drüber, also sehr drüber. Da dachte ich schon, als ich jetzt den gesehen habe, hier gibt es irgendwie so eine Querverbindung, dann gibt es überhaupt gar nicht. Mhm. Die haben nichts irgendwie ansatzweise miteinander zu tun. Also die erinnert mich insgesamt wirklich echt an diese ganze Jackie Chan-Reihe, also wirklich auch diese ganze Tonalität. Und es hat mir irgendwie gestern sehr viel Spaß bereitet, oder in dem Fall, gestern war es, sehr viel Spaß bereitet. Und ich werde auch da zurückkehren. Und vor allem, wir hatten ja nur schon den Trailer gesehen, und auch wieder mit Synchro, weil das war super.
Das sah gut aus. Ja, das sah echt gut aus. Und dann auch noch mit mehr Gadgets und Robotergeschissel und hast du nicht gesehen.
Stimmt. Ja, ja, da war doch dieser super Roboter. Ach du meine Güte.
Ja, so super sah der gar nicht aus. Aber ich bin gespannt. Das wird man mal gucken müssen. Und ich bin da auch gespannt, ob der erste da der beste ist. Der lief anscheinend auch mal hier im Double Feature in Düsseldorf, wurde mir erzählt. Und ich glaube, ich war nicht da. Also zumindest bimmelt's überhaupt nicht. Vielleicht gucke ich ihn auch und dann kommt die Erinnerung zurück. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
So oder so, das Festival lege ich jedem ans Herz, genauso wie das Double Feature. Jeder, der irgendwie aus dem Raum NRW irgendwie grob kommt oder auch von weiter her und dann fürs Festival anreisen will oder so, ich kann das sehr empfehlen, weil die haben eine tolle Auswahl, die haben ein tolles Händchen, die sind super sympathisch, sowohl die Menschen, die das machen, als auch die Menschen, die man im Saal so trifft. Es gibt immer launige Gespräche und alle haben irgendwie einfach Bock. Und also ne, selbst der schranzigste Film macht irgendwie in dieser Atmosphäre einfach noch Spaß. Mhm. Auch Mutanbestien.
Analog dazu vielleicht noch im mitteldeutschen Raum hier, sag mal Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen vielleicht. Wer da Interesse hat, auch so ein paar Filme zu sehen, im Luro-Kino, in meinem Stammkino in Leipzig, auch dort gibt es ein 35mm Special und zwar jeden Sonntag werden da zwei alte 35mm Kopien von Klassikern rausgegraben und da laufen dann eben halt so eine Sachen wie American Monster oder auch Onibaba, die Töterin, laufen dort. Schaut euch das Programm an. Wir verlinken euch das mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch auch mal ein bisschen reinlesen, was Mondo Bizarre sonst so alles macht und wie ihr die da auf dem Radar behalten könnt. Und ja, oder ich glaube, mehr gibt es heute gar nicht mehr zu sagen, oder? Nö,
das war das Wichtigste. Einfach mal ein kleiner Snack für zwischendurch. Und die nächste große Folge ist ja auch schon wieder bald dran und in den Startlöchern.
So ist es.
Freue ich mich drauf. Das Gespräch ist auch schon bald und wieder ein Film, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber lasst euch überraschen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein.
Es war sehr schön mit dir, liebe Udo.
Dankeschön. Schön, dass du auf meiner Couch mal Platz genommen hast. Die Gelegenheit haben wir nicht oft und ich finde es immer schön, wenn wir sie nutzen. Und an euch da draußen, danke fürs Lauschen. Guckt schöne Filme und meldet euch. Ihr wisst wie, ihr wisst wo und bis bald. Adios.
Ahoi.